Aber er war noch nicht erwachsen, als er entdeckte, dass er doch stärkere Neigung zu geisteswissenschaftlichen Fächern hatte als zu Naturwissenschaften. Er studierte in Freiburg Philosophie, Psychologie und was damals oder modern gewesen sein muss, auch Archäologie. Er las Plato und Schopenhauer und er las die Upanishaden. Und das veranlasste ihn, mit 18 eine Vergleichsstudie zu machen. Für sich privat, persönlich, um herauszufinden, welche Religion er für sich wählen wollte. Und er verglich in dieser Studie das Christentum, den Islam und Buddhismus. Auch Buddhismus war natürlich durch Schopenhauer, insbesondere wie viele seiner Zeitgenossen auch, aufmerksam gemacht worden. Dabei betonte er, und das finde ich interessant, dass er weniger interessiert war an Systemen von Denken als an einer persönlichen Anleitung zur Praxis und zur Lebensführung. Im Jahr 1920, um etwas vorzugreifen, erschien eine Broschüre von ihm mit dem Titel Die Grundgedanken des Buddhismus und ihr Verhältnis zur Gottesidee. Also setzte sich sehr gründlich mit dieser Frage auseinander und entschied sich am Ende natürlich für Buddhismus. Es gibt auch eine weitere bekannte kleine Schrift von ihm, die aus dieser Zeit stammt, etwas später geschrieben worden ist, die heißt Warum ich Buddhist bin. Der Grund, warum er dem Buddhismus folgen wollte, fand sich vor allen Dingen in der Tatsache, dass er Buddhismus, insbesondere buddhistische Ethik, begründet sah auf der Freiheit des Individuums. Und in keiner anderen spirituellen Tradition sah er das so konsequent verwirklicht wie im Buddhismus. 1917 wurde er zum Militärdienst eingezogen. Er hatte wahrscheinlich großes Glück, dass er an die italienische Front eingezogen wurde oder nach Italien eingezogen wurde. Ob er tatsächlich an der Front gekämpft hat, ist völlig unklar. 1918 erkrankte er an der Tuberkulose und wurde aus dem Militärdienst entlassen. Nun folgt ein sehr bedeutsamer Abschnitt seines Lebens. Er lebte in Italien, auf Capri, im Golf von Neapel. Ich habe vor kurzem Goethes Tagebuch über seine italienischen Reisen gelesen. Wenn man eine schöne Beschreibung von Capri und Neapel haben will, dann guckt man in Goethe rein. Das muss eine der schönsten Gebiete in Europa überhaupt sein. Ich bin selber nie da gewesen. Also dort, auf dieser wunderschönen Insel Capri im Golf von Neapel, lebte Ernst Luther Hoffmann. Inmitten einer internationalen Künstlerkolonie. Wahrscheinlich kann man sich kaum vorstellen, wie das Klima damals gewesen sein muss, nach dem Ersten Weltkrieg. Wahrscheinlich war es eine Aufbruchstimmung, aber durchmischt mit allen möglichen Strömungen. Damals lernte er eine Person kennen, die zu der er ein sehr intimes oder sagen wir besser persönliches Verhältnis unterhalten sollte bis zum Ende von ihrem Leben. Sie war erheblich älter als er selbst, mit Namen Anna Habermann. Ernst Luther fand Arbeit in ihrem Fotostudio auf Capri. Also er war nicht so gut gestellt finanziell, dass er völlig ohne Arbeit auskam, wenn er auch von zu Hause finanzielle Zuwendungen bekam. Anna Habermann hatte von ihrem verstorbenen Mann ein Fotostudio gehabt und Ernst Luther arbeitete dort. Das Verhältnis zwischen den beiden ist ein bisschen mysteriös. Später bezeichnete er Anna Habermann als seine Pflegemutter. Und sie machten eigentlich alles, fast alles, gemeinsam. In die Zeit auf Capri fällt auch eine Freundschaft mit Earl Brewster, der zu dieser Szene in der internationalen Künstlerkolonie gehörte. Earl Brewster war sehr wohlhabend und konnte es sich leisten, alles zu tun, was junge Leute damals tun wollten. Die Bekanntschaft, die Freundschaft mit Earl Brewster setzt sich auch später in Indien fort. Earl Brewster war unter anderem ein Freund von D.H. Lawrence und reiste mit dem später nach Ceylon. Also es muss eine sehr illustre, sehr anregende Gesellschaft gewesen sein. Ernst Luther widmete sich dem Studium des Buddhismus und er begann Experimente mit dem Satipatthana Sutta, also mit Meditation. Also ohne Meditationslehre anhand von buddhistischen Schriften begann er mit Meditation zu experimentieren. Er entdeckte auf der rückwärtigen Seite der Insel Capri eine Höhle, hat wohl vermutlich dort meditiert, und aus dieser Zeit stammen vier der farbigen Zeichnungen, Gemälde, die dort abgebildet sind. Die vier rechten von den farbigen Abbildungen. Und zwar sind es Allegorien auf die vier Dhyanas, die vier meditativen Versenkungszustände. Und ich habe sie in der Reihenfolge aufgehängt. Also das erste mit dem gelben, tiefgründigen Pool, genau in der Mitte, soll dem ersten Dhyana entsprechen und so weiter bis nach rechts. Seine bevorzugte Technik waren Öl-Pastellkreiden, die sehr, sehr farbig wirken und vor allem, wenn man unterwegs ist, sehr praktisch sind. In die gleiche Zeit fallen archäologische Studien, zu denen er den weiteren Mittelmeerraum bereiste,